Herrschaften, hey, hallo, Respekt, St. Pauli, Tschüsschen, hallo.
Ah, hey, großartig.
Ist das schön.
Das sind Menschen, das ist schön, ist das.
Echte Menschen mit Maske hier im Städtchen. Herzlich willkommen zu unserem Crossover zu Blühende Landschaften trifft, drückst du mal Rekord.
Und dieser Abend ist ein ganz besonderer Abend, beziehungsweise diese Folge ist eine ganz besondere Folge, weil wir machen ja den Sack zu.
Wie man so schön sagt, es ist tatsächlich unser erster Live-Auftritt und unser letzter, denn es handelt sich um unsere letzte Folge.
Oh.
Ja, da müsst ihr jetzt stark sein. Und wir haben ja gesagt, wir sagen auch, warum wir das machen.
Genau.
Genau, warum wir das überhaupt, nicht warum wir diesen Podcast gemacht haben, jetzt seit 99 Folgen, sondern warum wir jetzt in den Sack hauen.
Wie
wir
und ich habe die Menschen aufgerufen, weil viele auf mich zukamen, ja, auch unser Freund Martin.
Auf der Straße kamen Menschen auf dich zu.
Und haben geweint und haben dann gesagt, warum hört ihr auf? Was ist passiert? Hasst ihr euch? Ist Putin dran schuld? Was ist passiert? Und es gab tatsächlich wirklich Verschwörungstheorien, beziehungsweise ich habe Menschen aufgerufen und viele, viele Freunde und Förderer und Fans haben Verschwörungstheorien geschrieben. Manche waren sehr, sehr lang und manche waren sehr ausufernd. Ich möchte aber eine Verschwörungstheorie...
Hast du sie gekürzt? Hast du sie editiert?
Naja, zum Beispiel unsere Patronautin Silvia hat auch einen geschrieben. Ja? Die Deutsche Synchrongesellschaft hat euch Strafen angedroht, wenn ihr weiterhin Stimmen
mit Imitation
zum Besten gebt. Vor allem Klaus Kinski. Ihr dürft das nicht mehr, weil ihr zu gut seid.
Und zu viele Leute sich schon gemeldet haben, weil sie glauben, dass Klaus Kinski da auferstanden ist.
Auch die österreichische Synchrongesellschaft mit
Zizinuin
ist nicht einverstanden, dass ein Ossi und ein Westi so täuschend echt wilderisch
sprechen. Das geht sich aus. Das geht sich aus, gescheißen, bitte. Ich hab Schädelweh.
Ja, sicherlich. Aber ich lese jetzt mal in Gänze die Verschwörungstheorie unseres lieben Freundes Christian Zeber vor.
Ist der da?
Der ist leider nicht da.
Der ist leider nicht aber da, aber er hört zu.
Er wird's hören.
Ja, ich setz mich schon mal auf den Popo. Wir haben so schöne, bequeme, wie sollen wir das sagen für die Leute, die uns nur hören? Das sind so, sind das wirklich alte Sitze, Henning, oder ist das?
Ja, original aus dem alten Schmidt.
Aus dem alten Schmidt, aber neu gepolstert. Ja. Sehr schön. No, auch nicht. Schön, auch ich habe gedacht.
Also wie gesagt, wir sind ja jetzt in Hamburg, hier also Schmidtchen. Sehr, sehr schönes Theater. Nein, und Christian Zebe hat Folgendes geschrieben. Warum Bender und Nikolai mit blühenden Landschaften aufhören, ist doch sonnenklar. Nikolai hat sich nach einem längeren Aufenthalt in einer polnischen Entzugsklinik entschlossen, sich wieder dem sächsischen Untergrund anzuschließen, um sich dort seiner Liebe zum veganen Buddhismus hinzugeben und der Pflege seiner Nasenhaare zu frönen. Hm. Woher weiß er das? Bender... Das hat er geschrieben. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist aber die Wahrheit. Bender wird nach Hobbithausen auswandern, Gartenzwerge anbauen, seine Ü-Eiersammlung endlich katalogisieren und Finnisch lernen. Klingt doof, ist aber die Wahrheit.
Ja. Finnisch ist not the end.
Christian Zebe.
Dankeschön. Und jetzt Drumroll, die Wahrheit. Warum jetzt hören wir auf? Wir können auch natürlich gleich nachher noch mit Martina und Martin drüber reden, weil die ja auch quasi... zeitgleich mit uns auch angefangen haben. Ja. Eigentlich wie jeder Bühnenkünstler. Wann haben wir angefangen? Februar? Wir waren schon ein bisschen früher.
Wir waren ein bisschen früher.
Im Februar haben wir die erste Folge aufgenommen in Düsseldorf.
In Düsseldorf.
Du hast gastiert im Komödien. Ich habe dich besucht.
Ja.
Und am nächsten Tag bin ich nochmal nach Düsseldorf gefahren.
Und dann haben wir im Hotel die erste Folge aufgenommen.
Was auch nicht so weit ist von Bochum. Wer jetzt von außerhalb ist, Bochum, Düsseldorf ist ungefähr eine Dreiviertelstunde. Kann man mal machen. Und da haben wir halt angefangen, diesen Podcast zu machen. Und ja, wir können nachher auch mit Martina und Martin nochmal drüber reden, wie die das eigentlich so miteinander aushalten. Aber wir haben irgendwann mal gemerkt, erstmal haben wir gemerkt, dass uns, naja, die Themen nicht ausgehen. Aber ich habe schon gemerkt, irgendwie wir drehen uns so ein bisschen thematisch immer mal so im Kreis so. Also wir haben uns öfter auch gefragt, haben wir da schon drüber gesprochen?
Nein, es war dann einfach so, ich hatte natürlich, weil ich die ganze technische Abwicklung gemacht habe, oder Abwicklung, nicht Abwicklung.
Ah, das kommt wieder ja Jammer aus.
Nein. Hatte ich natürlich den besseren Überblick und es war tatsächlich so, dass ich dann gesagt habe, haben wir schon mal drüber geredet und so. Und wir hatten ja den Ehrgeiz bei diesem Podcast, dass wir eben nicht so rumlabern, sondern wir haben immer ein festes Thema. Wir haben dann mal über die Spiegel-Affäre gesprochen, über Dean Reed oder dann mal über die tschechischen Kinderserien und so weiter. Und da musste man natürlich recherchieren, was natürlich Spaß gemacht hat. Aber irgendwann kamen wir an einem Punkt, schon vor 4 oder 6 Wochen, wo wir gesagt haben, jetzt fangen wir an, so uns die Themen aus den Fingern zu saugen. Mhm. Und dann würde ich sagen, guck mal, ich meine klar, 100 Folgen wären natürlich noch runder, aber genau, es ist aber so, wie es ist. 99 Folgen, also wir sind keine Weicheier, nee, wir sind keine Feiglinge.
Aber es kamen noch andere Sachen dazu. Natürlich jetzt auch die Auftrittssituation, wir dürfen wieder spielen. Und das ist ja auch sehr arbeitsintensiv. Und da gab es auch logistische Probleme, ja, dass wir gesagt haben, Thomas hatte ja, wie gesagt, den Überblick, auch weil er die ganze, dankenswerterweise auch die ganze Technik auf sich genommen hat, dann auch gesagt, du, wir müssen in dieser Woche 2 aufnehmen, weil ich bin da und da und du bist da und da. Ja. Das muss alles, das ist was anderes, wenn man nur einmal im Monat einen Podcast macht. Und das war dann auch eine logistische Sache. Dann haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, wir hören jetzt mal auf. Und dann gab es auch noch, wenn man so lange befreundet ist wie wir, ja, wir sind jetzt schon mehrere Jahrzehnte auch befreundet und man arbeitet zusammen und ob ihr es glaubt oder nicht, so ein Podcast ist durchaus auch Arbeit, vor allen Dingen in der Vorbereitung, da gerät die Freundschaft schon manchmal an die Grenzen. Bei uns auch.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, doch, wir haben uns doch teilweise auch doch so ein bisschen angekackt und so weiter. Und wir haben irgendwann mal ein Telefongespräch gehabt, wo es eben nicht um den Podcast ging, sondern gesagt hat, pass auf, ich will wieder mit dir normal reden, nicht über diesen Podcast. Ich will auch nichts vorbereiten. Ich will meinen alten Thomas wieder haben. Und mir ist die Freundschaft zu dir wichtiger als dieser Podcast. Und da haben wir gesagt, das ist ein Moment, wo wir sagen, wir machen jetzt einen Schnitt und hören jetzt mit dem Podcast auf und unsere Freundschaft geht weiter.
Ist doch, ja? Ist akzeptiert, oder?
Ist doch, oder? Das ist menschlich, das mögen die hier.
Es menschelt.
Das menschelt. Ich sag dir nur, wenn ich jede Woche einen Podcast mit Streberch und Streter machen würde, wir würden uns mit dem Arsch nicht mehr angucken. Weil das ist wirklich harte Arbeit mit den beiden.
Guck mal, ich bin nämlich gar nicht so schlimm. Ich bin eigentlich ein ganz netter.
Nein, du bist nicht schlimm, aber wie das so ist unter Freunden, man ist auch schon manchmal so, hey. Aber unseren Freundinnen von Drück's mal Rekord, ist es vielleicht anders gegangen?
Das werden wir jetzt herausfinden. Verstehen Sie?
Denn es gibt ja hier den Podcast Crossover.
Oh,
und
ja,
das fing eigentlich schon direkt an. Und ich würde sagen, die scharren schon mit den Hufen. Ich sehe sie schon in den Flügeln stehen. Ja, ja. Ich sehe ein Instrument. Ich hoffe, es stimmt, meine Damen und Herren. Hier im Schmidtchen in Hamburg auf St. Pauli. Begrüßt auf der Bühne Martina Brandl und Martin Rosengarten.
Von Drückste mal Rekord.
Yes! Yay!
Welcome! Moin Moin!
Dankeschön!
Und natürlich ergibt dieser Podcast nur dann Sinn, wenn ihr auch den Podcast von Martin Nah und Martin hört, wo sie uns dann einladen. Das ist wirklich so, ne? Das ist quasi ein Austausch, den wir jetzt hier haben.
Das darfst du doch noch nicht verraten.
Das soll
doch
eine Überraschung sein. Nein, natürlich. Das ist doch kein, wenn die uns jetzt hören, wollen ja die jetzt auch hören. Und haben wir zusammen angefangen mit den Podcasts?
Nee, ihr habt ein bisschen später,
wir haben noch weniger Pause gemacht als ihr.
Das ist wahr.
Das ist der Grund.
Ihr habt durchgezogen,
wir haben
2-3 Pausen gemacht.
Ja.
Ja.
Und ihr habt früher angefangen.
Und wann kam die Entscheidung, wer kam auf die Idee von euch, einen Podcast zu machen?
Ich.
Ja, danke Martina Brandl, das sind wirklich tolle Gespräche, die man hier hat.
Danke für diese sehr
pass auf, ich mach das jetzt mal wie Markus Antwort. Lanz. Martina Brandl, was hat das mit Ihnen gemacht?
Naja, also ich wollte eigentlich die Gelegenheit benutzen, euch mal Dankeschön zu sagen, denn wir haben tatsächlich ja nach euch angefangen und ich habe mit Thomas speziell auch viel telefoniert damals und wir haben am Anfang immer Feedback von euch bekommen und ihr habt uns auch immer gefeatured und immer wieder unseren Namen erwähnt im Podcast und da wollte ich jetzt auch mal wirklich ganz aus tiefem Herzen auch einfach mal Danke sagen, auch deswegen, weil das nicht selbstverständlich war. In der ersten Zeit des Lockdowns, muss ich sagen, war ich relativ geschockt darüber, wie wenig Solidarität es auch unter Künstlern gibt. Es gab dann Leute, die sagten, ja, jetzt kämpft jeder für sich selbst und es wurden auch Ellenbogen ausgefahren. Und ihr wart eine der ganz, ganz wenigen Menschen, die das nicht gemacht haben. Und dafür sage ich heute mal Dankeschön.
Gern geschehen.
Das können wir quasi zurückgeben.
Können Sie zurückgeben, habt ihr ja auch gemacht.
Das war ja dann auch. Ja, es gab dann immer, wenn ich euch oder wenn wir euch gehört haben und es gab irgendeinen Fehler oder so oder irgendeiner machte irgendwie was, dann, das stimmt so
und nichts, was ihr gesagt habt.
Aber Martina
hat auch immer angerufen und hat gesagt, das ist ja total falsch, was ihr gesagt
habt. Es gab dann auch solche kleinen internen Spiele, ja, dass ihr irgendwas abgemacht habt. Wir haben drauf reagiert oder wir haben was gesagt, ihr habt drauf reagiert in eurem Podcast. Das fand ich sehr lustig.
Spielst du da etwa darauf an, dass irgendjemand in unserem Podcast mal jemand von euch irgendwie parodiert oder lächerlich gemacht?
Das ist nie passiert. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ist das eigentlich passiert? Wann war das denn eigentlich?
Das hat irgendwann mal angefangen, ich hatte die große Klappe, als uns aufgefallen ist, dass du immer sagst, jetzt gehen wir in Medias Res. Und irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich das wiederholt.
Wer hat denn das gemacht?
Und dann sagte Martin, glaube ich, ach, meinst du so wie Hennes Bender, hier so ins Medias Res gehen und so?
Ich fand, das war täuschend echt.
Jetzt sitzt du hier und musst du bitte vor dem Original bitte deinen Hennes Bender machen.
Was?
Nee, komm, sag mal, jetzt bist du jetzt da.
Naja, Hennes, du musst aber zugeben, eure Martina war auch nicht besser und der Martin, also... Oder?
Ja, Martin, mein Martin ist schon ziemlich gut. Ich geh jetzt nach Hause. Warte noch ein bisschen. Ne? Aber Martina finde ich sehr, sehr schwer nachzumachen, ja, weil du ja wirklich diese Schwäbin in
Berlin bist. Eine Melange.
Und es ist ja auch wirklich nicht gespielt bei dir, denn es ist ja wirklich so, dass du innerhalb eines, ich weiß nicht, wie Martin das damit klarkommt, aber innerhalb eines Wortes quasi aus dem Schwäbischen, ich kenne keinen solchen Schwaboliner Hybriden wie dich.
Schwabolin ist es.
Ich bin ein sprachliches Chamäleon, also ich kann mit meinem Mitbewohner, wenn ich den Orgel Schwäbisch schwätze und wenn ich den Kopf drehe, Berliner ich mit Martin, und als wir heute nach Hamburg reingefahren sind,
ja,
da habe ich auch sofort den Tonfall gewechselt, ja, nicht? Und auch die Satzmelodie so ein bisschen.
Ja,
natürlich.
Das geht sehr schnell bei mir, das ist einfach so.
Ja, dann lass uns doch jetzt mal mit das Riss gehen. Und mal schauen, den wievielten Podcast habt ihr jetzt?
Wir haben heute, jetzt ist ja noch eure, das ist ja
logistisch. Genau.
Es ist ja unglaublich schwierig für die Hörerinnen und Hörer zu Hause. Also ich weiß ja auch gar nicht, wann
an
ihr...
Senden
wir denn eigentlich beide jetzt diese Woche jeder seinen Podcast?
Ich denke schon, ja.
Also das heißt, wir sind ja jetzt noch gar nicht. Ich kann ja jetzt gar nicht sagen, weil wir sind ja nicht in unserem Verschiss. Also wir werden gleich die 100. Folge live auf der Reeperbahn aufzeichnen, ja. Da sind wir ein bisschen stolz drauf.
Bisschen wie beim Millenniumswechsel, wo es hieß, ja, ist jetzt 2000 oder 2001 der Millenniumswechsel?
Ich weiß es nicht. Genau, dann kommt da noch dieser Virus, ne? Y2K oder wie der hieß. Wo alle Angst hatten, dass die Computer abstürzen. Virus. Er hat Virus gesagt. Oh mein Gott, Schock.
Nee, bei uns ist es ja im Gegensatz zu euch so, also wir übernehmen gerne den Podcast, denn wir haben keine Jobs. Also wir machen den Podcast weiter, bis wir sterben wahrscheinlich. Also das...
Wenn nur einer von uns stirbt, macht einer ihn weiter.
Also eine Frage habe ich natürlich an Martin, weil ich natürlich euren Podcast regelmäßig gehört habe. Meistens beim Joggen. Und hatte immer sehr, sehr viel Spaß und habe dann immer wieder so, und so. Ne? Aber es gab viele Podcast-Folgen, in denen du, lieber Martin, relativ wenig zu Wort kamst. Wie ist das? Wie fühlt sich das für dich an, wenn man einfach nur so...
Was macht das mit dir,
wenn man immer nur so, ja, richtig, mein Bier ist alle. Also so sind ja manchmal...
Also das ist ganz einfach. Das fühlt sich an wie... wenn dir jemand Arbeit abnimmt. Das ist ganz gut.
Du bist da sehr genügsam,
Es ist halt so, dass Martina sich auch besser vorbereitet, weil ich halt ein Schluri bin und insofern hat sie oft mehr zu erzählen.
Ich bin der Thomas Nikolai in unserem Podcast.
Genau.
Er ist der Hennes. Verstehst du, was ich meine? So ein bisschen.
Deshalb kann ich Hennes ja auch so gut parodieren. Das ist ja...
Martin und ich haben uns die Jahre über auch optisch ein bisschen angenähert.
Ja. Total. Ja.
Also, guck mal, Bart, kein Bart, ne?
Absolut. Ja, es gab aber diese eine Folge, wo ihr den Mitbewohner mit dabei hattet und da warst du relativ still, weil plötzlich sich zwei Musiknerds oder Musikfach Männer, sich über Musik und über Bach und über solche Geschichten unterhalten haben, was ich persönlich sehr toll fand. Also wird es nochmal eine Folge geben mit dem Mitbewohner?
Willst du jetzt damit andeuten, dass ich keine Ahnung vom Fach habe?
Nein, aber wird es nochmal eine Folge
geben? Habt ihr das gemerkt, wie gesagt, da haben Nerds sich dann plötzlich, zwei Männer haben sich dann plötzlich über fachlich interessante Dinge, ja. Da warst du aber mal ganz leise, Martina. Ja, nee, ganz so war es nicht. Also ich glaube, dass der Sprachanteil ganz gut aufgeteilt war. Wir würden es gerne wieder machen. Ich fand es sehr interessant. Ich fand tatsächlich, ich war ein bisschen zwiegespalten. Ich wollte unbedingt den Mitbewohner mal drin haben, weil er tatsächlich ein echter Nerd ist und eine unglaublich wandelnde Bibliothek ist. Und hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass er das vor dem Mikrofon nicht reproduzieren kann.
Hat
er
super gemacht.
Und er hat das fantastisch gemacht. Er hat strukturiert gesprochen.
In ganzen auch nicht, Sätzen.
Nee, ich meine, hat sich jetzt auch nicht verloren, er hat sich nicht gezögert, er hat sich jetzt aber auch nicht zu lange endlos verloren. Ich hatte aber den Eindruck, dass es bei unseren Hörerinnen und Hörern nicht so gut ankam, weil man der Meinung war, dass es zu sehr ins Res ging. Also, ich habe mich gewundert, denn wir haben ein bisschen über Klassik, wir haben ein bisschen über Händel geredet, wir haben ein bisschen über Bach geredet. Aber das war jetzt eigentlich nicht nerdig. Ich finde, wir haben das schon so, das war schon so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus. Ich finde, wir haben das schon sehr einfach, inhaltlich sehr einfach gehalten. Ich
fand's super interessant.
Das war aber anscheinend schon zu viel Inhalt. Wahrscheinlich sind unsere Hörer das einfach nicht gewohnt, weil wer uns kennt, ich weiß nicht, wie viele von euch, die heute hier sitzen, kennen uns überhaupt? Wer kennt den Drückst du mal Rekord? Guck mal, für alle anderen muss man erklären, wir bereiten uns nicht vor Podcast. Wir setzen uns abends in unseren Partykeller aus den 60er Jahren, trinken Bier und reden, was uns einfällt.
Also bei uns ist das Gegenteil von Arbeit eigentlich.
Genau.
Das ist ja bei uns anders, ne?
Ihr seid ja der Strukturcast.
Dann lass uns doch aber nochmal ganz basic nochmal sagen, wer Martina und Martin eigentlich sind. Sind seit vielen Jahren unsere Kolleginnen und Kollegen, dieses Gendern immer, Kolleginnen sind, wenn. Und Martina, ich habe dich, glaube ich, ihr kennt euch, Thomas und Martina kennen sich schon ewig.
Ja.
Dich habe ich damals getroffen, das war die Bar Jeder Vernunft, glaube ich, das war eine Mixshow, die du moderiert hast, 2002.
Oder im Kookaburra vielleicht?
Nee, es war nicht im Kookaburra.
Nee, das war in der Bar. Die Spätshow in der Bar. Ja.
Der Nachtsalon,
genau. Und dann haben wir uns angefreundet, haben uns immer wieder getroffen, Quatschclub und auch in deiner eigenen Show, im Sonntagsbrandl im Kookaburra. Und Martin war dein Musiker oder wie kann man so dein Begleiter?
Das kann man so sagen.
Zuerst
das
Musiker?
Ist keine Beleidigung. Also.
Nee. Aber ist so der Mann im Hintergrund.
Zuerst Musiker und zwei Wochen später, glaube ich, dann Lebenspartner. Das hat nicht lange gedauert.
Das ging ganz schnell. Hast du nicht lange gefackelt? Den Mann nimmst du.
Ich habe gesagt, verschisse Pianisten sind schwer zu finden, den nimmst du. So.
Zack.
Ja.
Und seitdem, ja, und Martin ist natürlich auch dein musikalischer Leiter, darf man das so sagen?
Ja,
das kann man so sagen.
Natürlich, ja.
Aber nicht nur für dich, sondern was machst du noch, Martin? Du bist jetzt gerade auch wieder auf Tour, du darfst ja wieder.
Ich bin auf Tour jetzt gerade mit Vocal Recall, Vokaltrio, die lustige Musik machen und eigentlich hauptsächlich bin ich eigentlich Komponist, also davon lebe ich zum größten Teil.
Du hast
Teil. Also
unseren wunderbaren Weihnachtssong
komponiert.
Mehr Lametta, den hast du nicht nur komponiert, sondern auch quasi
arrangiert und produziert
und eingespielt. Was komponierst du noch, wenn du jetzt nicht für Martina arbeitest?
Also alles, was bezahlt wird. Also ein bisschen Werbung und Film, aber hauptsächlich Event, also so Sportshow-Eröffnungen und sowas.
Okay.
Also so Closing Ceremony von irgendwie das von Europaspielen und sowas.
So international was. Oder wie ist das?
Und vor allen Dingen stellt er gerne sein Licht unter den
Scheffel. Ja, das merke ich gerade.
Also wenn er so sagt Event, dann meint er damit, wenn die neue AIDA vom Stapel läuft und es gibt dafür einen Festakt und eine Musik, dann komponiert die der Martin. Und die Closing Ceremony war von den European Games.
Richtig. Ja, aber dann Asian kann man mal Games. Eben hier...
Also.
Da wollen wir mal.
Gerade hat er Licht. Musik komponiert für den deutschen Pavillon in der Expo in Dubai.
Genau. Zum Beispiel. Ich arbeite relativ oft für Araber, ehrlich gesagt.
Die haben ja auch gehört.
Das sind doch jetzt die Guten von denen.
Jetzt sind es die Guten.
So schnell ändert sich die Welt.
Und wir haben uns dann irgendwann mal, und ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, und das war nicht 2013, das war 2004, wartet. Da hatten wir uns nach einer. ist einer Mixshow oder es war dein Geburtstag. Warst du dein Geburtstag 2004? Das könnte sein.
2004 hattest du gar keinen Geburtstag.
Also auf jeden Fall standen wir nachts vorm Kookaburra. Es war schon so eins mit einem Bier in der Hand. Kookaburra, ein kleiner Comedy-Club.
Leider ehemaliger,
aber da kommt jetzt wieder was rein. Ich fahre immer wieder mal vorbei.
Da findet wieder Comedy statt, aber englischsprachige Comedy und es gibt neue Besitzer.
Direkt an der Allee, wie heißt die Allee nochmal, die da hoch ist?
Schönhauser Allee, gleich um die Ecke von der Volksbühne, also
Rosa Luxemburg. Und da hatten wir dann irgendwann mal zusammen nachts vor dem Kookaburra gestanden und wir kamen irgendwie auf Herr der Ringe. So, und jetzt habe ich dich da, lieber Martin. Du hast irgendwas gesagt und ich habe gesagt, da werden wir nochmal drüber reden müssen.
Ich weiß, ich kann mich daran erinnern, aber nicht mehr, was wir gesagt haben.
Du hattest irgendwas kritisiert, was die Herr-der-Ringe-Verfilmungen angeht. Und da war, glaube ich, gerade der dritte Teil, also die Rückkehr des Königs, raus. Martina, weißt du?
Ich glaube, da kann ich helfen, weil ich weiß, dass Martin sich sehr aufgeregt hat über die aufgeblähte Wichtigkeit der Frauenrollen in Herr der Ringe.
Nicht der Frauenrollen, sondern der Love Story, die im Original.
Oder diese Liebesgeschichte zwischen dieser Arwen, hieß sie nicht Arwen?
Arwen und Aragorn.
Ich musste dann ja auch auf Elbisch ein Lied einsingen, übrigens, was
ihr nicht wisst, aber Martin Rosengarten ist auch ein großer Nerd, auch ein Midas Ries. Und was war denn dein
Problem? Sprich doch mal normal, ich verstehe dich nicht.
Martin, was war denn dein Problem?
Das weiß ich wirklich nicht mehr. Da gibt es ja, also wenn ich bei den Herr der Ringe Filme anfange, fallen mir ja zig Probleme ein, was ich so anfangen soll.
Was ist denn dein größtes Problem damit?
Also ich war ja ein großer Fan als Jugendlicher, wo ich so 14 war, habe ich diese Bücher gelesen und war ein totaler Fan davon. Und habe die, glaube ich, hintereinander dreimal gelesen oder so. Und mich haben viele Sachen gestört. Erstens das furchtbar schlechte Schauspiel von Orlando Bloom. Den finde ich sonst ganz gut, aber in dem Film fand ich den absolut grauenvoll.
Der Himmel ist rot, morgen ist eine Schlacht.
Die Dialoge, genau, solche Zeilen waren zum Teil echt so ein bisschen, ja.
Okay, kann man sagen.
Ist Ansichtssache, aber mir...
Millionen Frauen fanden das nicht so.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass er nicht sexy aussah, sondern dass er schlecht gespielt hat.
Ich sage dir, er hat so viel Sexappeal wie ein Grießbrei.
Echt, ja? Okay, gut zu wissen.
Also. Finde ich, oder?
Katy Perry findet das anders.
Da hat ja der Thomas Nicolai mehr Sexappeal.
Boah, ich soll nicht
jetzt
da
jetzt so
Also das ist irgendwie...
Martin, lass dich
so haben oder
lass
so.
Lass dich nicht von deiner Frau jetzt hier abweisen. Also pass auf,
Orlando Bloom. Ich dachte, du liebst mich.
Orlando Bloom, check. Kann ich sagen, okay, was war noch dein
Problem?
Was
fandst du noch blöd?
Hauptsächlich viele Dialogzeilen, die sehr merkwürdigen... Eso-Brei über die ganze Sache gekippt haben irgendwie. Ich empfand es als einen ziemlichen Abstieg vom Inhaltlichen gegenüber den Büchern. Aber ich fand die Filme trotzdem toll. Also es war jetzt nicht so, dass ich die doof fand. Ich fand die gigantisch, einfach diesen ganzen Aufwand und es waren ja auch wirklich sehr viele gute, großartige Schauspieler drin. Also das ist, und ich fand Frodo, Martina hatte damals so eine Kurzgeschichte über jemand, der sich Herr der Ringe anguckt. Und
Das ist die Geschichte vom Raben und dem Fisch, die zusammen ins Kino gehen und der Rabe ist blind und schmuggelt den Fisch im Pappbecher so ins Kino rein und der Fisch muss ihm immer den Film erklären. Und der sagt dann immer, Bäume, welche mit spitzen Ohren, Frodo guckt betreten, ein großes Feuerauge erscheint, Frodo guckt betreten, die Elfen kommen, Frodo guckt betreten, das ist so.
Genau, und das war wirklich dieser Hund, dieser komische Hundeblick, den der Elijah Wood da drauf hatte. Und der ist ja eigentlich auch ein guter Schauspieler. Ich habe den mal in dem Film, ich glaube, der Eissturm war es. Ein ganz großartiger Film.
Kevin Klein und Sigourney Weaver.
Und der ist eigentlich ein super Schauspieler, aber in dem Film hat man ihn festgenagelt auf diesen komischen Hundeblick, wo man irgendwie so...
Mit diesen riesigen Augen,
ja. wo der Regisseur irgendwie wahrscheinlich immer groß diese Augen haben wollte, aber das hat mich irgendwie genervt, weil ich dachte, ey, lass den doch mal spielen irgendwie. So. Mhm. Also das war einer der großen...
Aber es gab doch bestimmt auch Momente, also ich kann mich erinnern, dass ich in den Filmen drin saß und es gab zumindest im ersten und im zweiten Teil Momente, wo ich dachte, boah, dass ich jetzt lebe und das sehen darf. Also im ersten Teil war es der Balrog, wo ich echt fast ausgerastet bin, als er rauskam. Und im zweiten Teil natürlich Gollum. Das war natürlich ein absoluter Gamechanger, die Szene, wo er mit sich selbst, also er und Smeagol. Aber wenn du schon so hart, sag ich jetzt mal, mit dem Herr der Ringe umgehst, wie fandest du dann den Hobbit? Oh, ja, hier im Publikum, schlechtes Thema.
Ja, da ging es mir, also das war quasi die Probleme von Herr der Ringe hoch 10 irgendwie.
Ja.
Eine unfassbar teuer gemachte Produktion, die gigantisch aussieht mit einem unglaublichen Aufwand und eigentlich auch gute Schauspieler. Und aber noch mehr Zuckerguss.
Quasi. Und noch mehr Orlando Bloom.
Also, ja, in dem Film geht er sogar. Ich finde, da gefällt er mir fast besser, ja, schauspielerisch, ehrlich gesagt. Ja. Aber das hat mich irgendwie, ehrlich gesagt, ich habe sie mir trotzdem gekauft, alle 3,5 Extended Versions. Also, weil es sieht einfach, das muss ich sagen, das ist für mich der Grund, mir auch so Blockbuster und die ganzen DC und Marvel-Sachen anzugucken, die sehen einfach geil aus. Und da kann ich mal drüber wegsehen, dass...
Du jetzt als Tolkien-Kenner und Tolkien-Fan auch der Literatur, wäre der Hobbit ein besserer Film gewesen, wenn man wirklich nur den Hobbit verfilmt hat, wirklich 2 Stunden lang nur wirklich das Buch, was ja recht kurz ist? Wäre das, warten wir noch auf den Original-Hobbit-Cut?
Ich weiß nicht, haben sich ja schon mehrere dran versucht. Es gab ja diesen Zeichentrickfilm, der...
Ja. Ja.
Heute würde ich es vielleicht anders sehen. Damals fand ich den richtig schlecht irgendwie.
Ja, Moment, also meinst du den Ralph Bakshi, Herr der Ringe?
Ja, genau.
Den meine ich jetzt nicht. Ich meine wirklich diese 3 Hobbit-Teile, vor allem diesen ewig langen 3. Teil, Schlacht der 5 Heere.
Also ich kann nicht, ehrlich gesagt, nicht sagen. Ich bin kein Cineast. Ich kann, aber ich hätte auch erwartet, die Geschichte ist eigentlich so, wie die in dem Buch ist, unfassbar rund. Das ist halt als Kind, als ich das gelesen habe, war ja noch viel früher, mit 8 oder 9 habe ich das gelesen und habe ich bestimmt 5-6 Mal hintereinander durchgelesen, weil ich das so faszinierend fand, wie gut das aufgebaut ist. Das habe ich natürlich damals nicht analysiert, aber diese blöde Party am Anfang, wo die alle ankommen und
das
so.
Das dauert ewig,
aber ich fand das total lustig und
ich finde es auch schön.
Das war komponiert wie eine Sinfonie einfach. Ja, das ganze Ding, wie das abläuft und zum Schluss mit der Schlacht der 5 Heere, ich finde, das ist... Also früher hätte man, in den guten Tagen von Hollywood, hätte man da 1-2 Stunden Film draus gemacht. Ja. Und das wäre ein guter Film gewesen. Aber was weiß ich.
Ja, ich fand's trotzdem.
Was war der letzte Film, den ihr im Kino gesehen habt?
Da kann ich mich nicht dran erinnern.
Da können wir uns dran erinnern.
Habt ihr ein Kino in Geislingen?
Wir haben ein super Kino in Geislingen, das Gloria.
Ja.
Das jetzt ganz, die haben es übrigens sogar jetzt während Corona, haben die ganz cool in Geislingen, also Geislingen muss man dazu sagen, hat 26.000 Einwohner und die haben ein Open-Air-Kino aufgezogen. Das war echt cool. Was haben wir denn? Ach, waren wir nicht? Da waren wir, ja klar, da waren wir im, also das habe ich als Kino gerannt. Da waren wir im Kino in einem schrecklichen Autokino, in einem schrecklichen Film. Was war denn das?
Bad Boys for Life.
Das war unfassbar. Ach,
mit Will Smith?
Mit Will
Schmitz. Den sehen ja jetzt auch jeder kennt, nicht wahr? Herr Schmitz.
Genau, ja, Herr Schmitz.
Herr Schmitz, genau. Guten Tag. Na?
Herr Schmitz. Ich habe mal so eine ganz investigative Frage. Oh. Also wir haben ja mit unserem Podcast angefangen. Ich habe Hennes 2019 im Dezember gefragt und dann haben wir so hin und her überlegt und dann haben wir im Februar damit angefangen. Ihr habt ja 3-4 Wochen später angefangen mit eurem Podcast und niemand von uns, also zumindest wir beide, wir konnten nicht ahnen, was da alles auf uns zukommt mit dieser fucking scheiß Pandemie. Ich fand das irgendwie ganz schön, dass wir den Podcast gemacht haben, weil wir hatten ein bisschen was zu tun.
Ja.
Ne? Wir mussten immer ein bisschen recherchieren und so. Wie war das für euch so, die ersten 10 Folgen, sage ich jetzt mal so, mit dem Podcast? Ich will jetzt nicht sagen, was hat das mit euch gemacht, aber wie war das für euch? Hat euch das Spaß gemacht? Hat euch das gestresst? Hat euch das genervt? Wie war das?
Also den ersten Podcast haben wir tatsächlich so aufgezeichnet, deswegen haben wir ja auch das bescheuerte Intro, wo ich immer sage, drückst du mal Rekord? Also weil wir eben, ich habe eben ins andere Zimmer rüber geschrien, wo er eben am Computer saß. Und wir wollten eigentlich nur einen Soundcheck machen. Also wir haben wirklich gesagt, ja komm, wir setzen uns mal in den Keller, wir probieren es einfach mal, wie das so ist. Also weil wir hatten ja auch gar kein Thema, sondern haben einfach irgendwie ins Mikrofon. Und dann fanden wir das.
Wir wollten es gar nicht an dem Abend machen eigentlich.
Wir wollten nur einen Soundcheck machen. Und dann haben wir da, glaube ich, 20 Minuten oder so geredet und fanden das dann so lustig, dass wir gesagt haben, ach, das senden wir. Und ja, und es war auch lustig. Und dann haben wir diese Spontanität beim zweiten Mal nicht mehr hingekriegt. Und dann wurde es krampfig. Und dann haben wir, oder ich wahrscheinlich, gesagt, ja, nee, wir müssen das so machen wie blühende Landschaften. Wir brauchen ein Thema und wir müssen auch uns ein bisschen vorbereiten. Und lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, mach mal.
Ja, und Martin dann so, ja, dann mach mal. Ne? Also so viel auch zum Thema, er kommt nicht zu Wort. In der Regel ist es so, dass ich dass ich einen Tag vorher sage, worüber wollen wir denn morgen im Podcast reden? Und dann sagt Martin, und 5 Minuten vorher sage ich, pass auf, ich habe mir überlegt, wir könnten noch dit und dit so ungefähr zum Thema machen. Und dann sagt Martin, ja, okay. So, weißt du, also, stimmt. Ja, und dann haben wir ein Thema und dann fragt er mich im Podcast, sag mal, der Schriftsteller, der 1748 auf dem Bahnhof von Lyon sich Notizen gemacht hat, wie hieß denn der nochmal? Und weißt du, und ich weiß das dann nicht, also er bereitet sich nicht vor und stellt mir dann Fragen, auf die ich nicht vorbereitet bin. Aber davon abgesehen, um deine Frage nochmal zu beantworten, haben wir das dann eine Zeit lang versucht und dann hat ein lieber, sehr lieber Kollege namens Thomas Nicolai mir dann am Telefon gesagt, macht euch doch nicht verrückt. Und wir haben dann die ersten Folgen tatsächlich auch manchmal geschnitten hinterher. Wir haben sehr oft gesagt, das können wir nicht, wir müssen es nochmal machen, das war nicht, also das war auch nicht witzig, wir müssen das nochmal machen. Und dann haben wir auch manchmal wirklich Sachen rausgeschnitten. Und den hast du eigentlich immer gesagt, ach nee, das finde ich nicht, macht euch doch nicht verrückt. Und irgendwann hieß es auch von euch beiden, glaube ich, ne? Dann ist das eben eure Qualität, dass ihr eben nicht vorbereitet seid. Und mittlerweile machen wir uns da keine Platte mehr, sondern es ist wirklich so klar, ich überlege mir vorher, worüber wir reden, aber wir sind da wirklich ja, spontan, weil ich ehrlich gesagt mittlerweile auch sage, ich muss jetzt mal so ein bisschen negativ sein, ich verdiene da keine Puseratze und es ist, wie du sagst, es ist ja wirklich auch Arbeit so ein bisschen, ne? Also hinterher auch das Schneiden und das Werbung machen und was da so alles mit dran hängt. Und da sage ich mir, ich mache bei allen, fast allen Dingen, die ich auf der Bühne und in meiner 27-jährigen Karriere gemacht habe, Konzessionen und schaue, dass es auch beim Publikum gut ankommt und überlege mir das. Und beim Podcast mache ich das halt nicht. Da mache ich halt einfach, was ich will und rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und wenn das jemand dann nicht hören will, muss er sich ja nicht anhören.
Das ist ja das Schöne. Wir sind ja jetzt hier auch beim Podcast Festival hier in Hamburg, hier im Schmidtchen. Und ich möchte mal über diese Kunstform reden, Podcast. Also was ja aus der Not geboren worden ist, mehr oder weniger bei uns allen jetzt hier. Also bei vielen natürlich auch, die gesagt haben, wir dürfen nicht mehr auftreten. Wir setzen uns jetzt einfach vors Mikro und nehmen das auf. Und ich habe sehr, sehr viele Podcasts auch gehört und höre auch immer noch sehr viele Podcasts. Und da gibt es einige, die auch nicht vorbereitet sind. Aber bei euch ist definitiv der Unterhaltungswert natürlich der Unique Selling Point. Einfach, weil ihr einfach natürlich auch als Paar eine ganz andere Dynamik habt. Und weil es halt auch so echt ist und so authentisch ist. Hat sich das dann verändert auch bei euch? So hat sich die jetzt
fragt ist ja auch jetzt 2 Jahre, ne?
Ist jetzt auch verändert. Jetzt auch 2 Jahre. Hat sich das ausgewirkt aufs Martina Brandl, hat sich das aufs Privatleben ausgewirkt bei euch?
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also, stell dir vor, Sizilien 1936. Nee, also ich glaube schon, dass es sich ein bisschen geändert hat. Ich glaube, dass Martin jetzt, darf ich das sagen? Ich glaube, du bist jetzt lockerer auch. Ich glaube, am Anfang war das, sag doch du mal was. Du kommst doch angeblich immer nicht zu Wort.
Er ist jetzt lockerer, er kann jetzt auch für sich selber reden.
Ja, er geht auch schon alleine aufs Töpfchen.
Jo. Ja, aber abwischen muss noch jemand anders. Nee, aber
Das ist eben, da ist Martin nämlich immer the secret weapon bei sowas.
Hör auf, sonst erzählt der Nikolai, dass die Kinder der Bühne gefurzt haben. Ja. Das wollen wir nicht.
Ich weiß von nichts, ich weiß nicht, woran du redest, also, lieber Martin.
Wir haben nichts gerochen, wir haben es nur gehört.
Nichts sagen, das wird alles nicht rausgeschnitten.
Okay.
Was war die Frage nochmal?
Was sich geändert hat. Ob sich was geändert hat in letzter Zeit. Wir sind auf jeden Fall immer länger geworden.
Wir sind länger geworden. Aber es ist natürlich, es fällt mir natürlich auf, da ich nun mal kein Sprachkünstler bin und auch sonst nie auf der Bühne was sagt. Es gibt ja auch Pianisten und Komponisten auf der Bühne, die dann auch Teil der Show sind und so. Das war ich noch nie. Also die ganzen, ich habe ja früher wirklich viel Kleinkunst und Kabarett gemacht, aber immer nur als Pianist. Ich kenne das gar nicht so flüssig reden quasi. Und vor allen Dingen nicht, wenn man nicht vorbereitet ist. Also wenn mir nicht jemand sagt, hier, sag das mal. Und insofern war das für mich jetzt echt also eine Herausforderung irgendwie. Und ich finde, also wenn ich mich höre, muss ich sagen, finde ich immer noch nicht, dass ich es besonders gut mache. Aber ich mache es dann trotzdem. Aber
er macht es doch toll.
Er also macht das toll, finde ich.
Er macht super. Ich finde... Na absolut. Also,
ich finde es großartig. Mein Lieblingsspruch von Alf ist ja, etwas nicht gut zu können, ist kein Grund, es nicht zu tun. Also,
also das ist für viele auch
ein Understatement. Mein Lieber, da können
wir. Aber ich bewundere euch immer, Martina und euch immer, über dieses, also wie ihr denn quasi zum Teil druckreif reden könnt, ohne euch vorher darum eine Platte gemacht. Klar, inhaltlich schon, aber dann tatsächlich so 7, 5 Sätze gerade aussagen zu können, ohne einmal zu stottern, wie ich zum Beispiel.
Ja, das ist unser Beruf.
Das haben wir
dafür gehört. Das denkt man aber so gar nicht. Weißt du?
Das ist naja, ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, die größte Arbeit an unserem Beruf ist, dass es eben so wirkt, als wäre es locker. Ne? Und je besser du vorbereitet bist, umso lockerer kannst du sein. Egal, ob das jetzt bei Stand-Up ist oder bei Kabarett oder auch so, selbst bei Impro. Ja? Wenn du bei Impro richtig gut eingespielt bist und auf deine, ist ähnlich wie bei einer Band, denke ich mal, auch wenn du weißt, der Schlagzeuger geht jetzt ins Double-Time und du als Bassist weißt, er macht das jetzt. Wenn du darauf vorbereitet bist, kannst du darauf reagieren. Das heißt, die ganze Arbeit liegt eigentlich in der Vorbereitung und natürlich auch natürlich im Hinfahren und im Soundcheck. Und in den Hotels. Und heute sind wir ja zusammen. Wir sind ja nach so vielen Jahren jetzt endlich wieder zusammen, mal auf einer Bühne und Backstage. Ich genieße das richtig auch.
Ja. Ich nicht. Nee? Ist mir zu viel Harmonie jetzt schon wieder. Aber ich wollte noch kurz anmerken, das meine ich auch mit der Martin, ist auch, glaube ich, lockerer geworden. Ich habe da euch teilweise ja auch beneidet, weil ihr könnt euch natürlich auch, weißt du, die Bälle zu... Also als wir vorhin hier reingekommen sind, ne, da habe ich zu Martin gesagt, ich glaube, wir fahren gleich wieder nach Hause. Weil wenn der Nikolaus und der Bender zusammen sind und reden, da passt echt nichts mehr dazwischen. Ne? Da wird parodiert hoch und runter. Und ich weiß, als wir telefoniert haben, ich sage, wir sind doch im Hotel. Also eigentlich wurde nur ins Telefon gebrüllt und parodiert. Und der Martin sagt, die sind doch schon besoffen. Ich sage, nee, Martin, die sind immer so. Sei mal mit Bender und Nikolai im Backstage vom Quatsch Comedy Club. Viel Spaß. Ich sage nur, das weiße Pferd mit dem Onkel drauf.
Doch, bitte sehr.
Und das ist natürlich bei uns nicht so. Also ich habe das dann natürlich schon auch immer mal wieder, wenn ich eine Vorlage kriege, um einen Gag zu machen, dann mache ich den. Ne? Und das war am Anfang immer so, dass Martin dann, er hatte sich dann vorgenommen, ich sage jetzt das und wenn du da mal dazwischen gegrätscht hast, und um einen Gag zu machen, da hat Martin da oft so drüber gebügelt, weil er sonst aus dem Konzept gekommen wäre. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Also, dass wir jetzt das gelernt haben, auch darauf zu vertrauen, dir fällt schon wieder, wenn es dir nicht mehr einfällt, ist egal, aber scheiß drauf, Hauptsache, wir haben einen Witz abgeseilt. So, das ist mir eigentlich wichtiger als Struktur.
Aber darüber hinaus privat, also hat das bei uns nicht irgendwie, also was jetzt, was macht es mit euch privat und so von wegen?
Am Anfang war es schon so, dass wir die ersten 4-5 Folgen, dass wir...
Da hat man sich mal gekrabbelt.
Ich dann immer gesagt, nein, erzähl's mir nicht, spaß dir auf, erzähl's mir im Podcast. Irgendwie. Ja, genau. Aber das machen wir
das jetzt hatten
nicht
wir mehr. Aber eben auch beim Soundcheck.
Ja, das stimmt.
Wir waren sofort.
Ja, genau.
Das ist auch so.
Ja, wir haben gesagt, jetzt nichts sagen, komm, das erzählen wir alles nach.
Nein, wir machen jetzt mal einen Reisecast. Wir haben jetzt auch schon wieder angefangen. Also wir werden nach der 100. Folge eine über unsere dreitägige Reise und alles, was ihr im Backstage erzählt, das kommt alles in unseren Reisecast.
Ach du dicker Vater.
Ja. Aber dieser Übergang von Privat und Podcast, das ist ja noch mal was anderes, als wenn du als Komiker oder als Komikerin oder als Kabarettistin irgendwie sagst, okay, ich bringe
jetzt... Als was? Als
Kabarettistin? So, jetzt geh mal ins Dies hier. Du kriegst gleich
Was hat mir Kinski als vorhin eben...
Ach so, Kinski, was war vorhin Kinski im Backstage?
Nee. Kinski Klopapier ist alle oder was war Kinski?
Nee, was war? Irgendwie Werbung oder was hat er gemacht?
Nee, der hatte irgendwie Kinski.
Kinski hatte irgendwas gesprochen, ich weiß nicht mehr, verstehst du?
Podcast, ich weiß gar nicht, was du willst. Ich komme da vorbei und mach den Podcast. Dann können wir das machen, du dumme Sau.
Nee, das war doch irgendwie was mit irgendwelchen Vitaminen?
Vitamin?
Ich weiß es nicht. Nee, mit dem. Oder mit dem Getränk? Ich weiß es nicht mehr. Mit dem Getränk?
Nee, das war hier. Das war der Corona-Test.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt in die Nase rühren muss. Das ist schon wieder ein anderer Test. Der Test muss man ganz anders rühren. Wie viele Tropfen machst du? Du dumme Sau. Ich brauche hier 3 Tropfen. Das kann ich gar nicht. Wie lange muss ich denn jetzt warten? Du dumme Sau, Martin. Da kannst du mir einen anderen Test geben. Ich muss mich noch testen.
In den Arsch schieben, du dumme Sau!
Nein, muss ich in den Arsch schieben, muss ich in die Nase schieben, den Test.
So geht das dann halt, wenn Thomas und ich haben, wo war das, Akademixer?
Ja.
Akademixer haben wir quasi...
In Leipzig, Akademixer-Keller.
Es gibt in Leipzig... Die Lachmesse, das Comedy-Festival in Leipzig. Und da spielen verschiedene Kolleginnen und Kollegen und dann trifft man sich im Keller der Akademixer. So. Und war Nils dabei? Doch, bestimmt. Nils war dabei.
Ja.
Und,
oh Gott!
Und Nils Heinrich war dabei, I.M. Heinrich...
Ingo Oschmann
war nicht dabei. Ich glaube, Lennart Schilgen war dabei. Ich glaube auch, dass Ich glaube, dass das Ding ist auch.
War nicht auch Luise Kinseher?
Ich weiß nicht.
Ist doch wurscht.
Auf jeden Fall.
Ist wurscht. Erzähl weiter.
So, pass auf. Auf jeden Fall, Sebastian Krämer war dabei. So, ja. auf jeden Fall saßen wir dann da und kamen irgendwie auf.
Bist du sicher, dass es Sebastian?
Es war Sebastian, doch, Sebastian Krämer auch dabei. So. Und weil Sebastian Krämer erzählte mir nämlich von dem Song von Bodo Wartke von dem Hambacher Forst. Und worauf Nils Heinrich sagte, er heißt jetzt Bono Wartke.
Ah, okay.
Genau, ja, weil das, so, pass auf. Ja. Auf jeden Fall, egal, auf jeden Fall saßen wir da und fing an, und fing, also, Thomas und ich fingen an, in Leipzig zu singen.
Pegida!
Und es hörte nicht auf. Es hörte.
Pegida!
Und es hörte nicht auf. Und ich weiß noch, Matthias Egersdörfer kam rein, sah uns, hörte es sich ein paar Sekunden an, drehte sich wortlos um und ging wieder raus. Also wir haben ihn wirklich verjagt. Also, ja. Und das passiert halt. Ne? Und das ist eben beim Soundcheck halt auch beinahe passiert. So ist es halt.
Was mir aufgefallen ist in den letzten Monaten, jetzt wo ich wieder ein bisschen spielen konnte, also live, weil mir hat jetzt diese zwei Jahre Podcast haben mir wirklich in der Form geholfen, dass wir was zu tun hatten und dass wir auch wirklich freundschaftlich enger zusammengerutscht sind und so. Und also mir hat das schon Spaß gemacht. Und natürlich habe ich auch über dieses ganze Live-Geschäft drüber nachgedacht und habe auch gemerkt, ich bin so ein bisschen jetzt 28 Jahre auf Tour, bin so ein bisschen tourmüde und so und dachte mir, wie geht's jetzt weiter? Und jetzt gehe ich wieder auf die Bühne und spiele wieder und merke, das ist eigentlich das Geilste überhaupt. Live vor Publikum auf der Bühne zu stehen und
also vor euch hier.
Vor euch, ja, vor euch auf der Bühne zu stehen, macht tierischen Spaß.
Das ist zum Beispiel bei uns auch anders. Wir schleimen uns nicht ein bei unseren Hörern.
Nee, das war jetzt nicht geschleimt, sondern ich wollte.
Martina, ich weiß noch, der erste Auftritt, das war nicht die Scheinbar. Wo war das? Im Nacht, im BKA? Nee, im Zelt, wo wir uns getroffen haben,
ja,
wo du moderiert hast. Du hattest so ein Lederteil an oder so was Schwarzes, Glänzendes.
Klingt nach mir.
Ja, und dann hast du irgendeinen Gag gemacht in der Moderation und der kam so, geht so.
Okay.
Und dann standst du auf der Bühne, will ich nie vergessen, riesen Eindruck gemacht. Und hast gesagt, ja, ich bin ja nur die Moderatorin, ich muss ja auch nicht lustig sein. Und das war absolut spitze. Ja,
das ist Martina Brandl-Style.
Man muss auch dazu sagen, die Nachtsalons in der Bayer Vernunft, die gingen von Mitternacht bis um
da war's
drei oder so.
Drei oder vier.
Also, und heute keinen Bock mehr hatten zu spielen, so lange
ging das. Ja, da waren die Menschen oft schon sehr betrunken.
Und wo du jetzt sagst, Entschuldigung, ganz kurz, aber ich glaube, das war auch da haben wir uns auch getroffen.
Ja.
Oder
die Nachtsalons waren
im Nachtsalon trat damals dieser nervige Puppenspieler auf mit seinem Maulwurf, wo wir immer alle gesagt haben, jetzt kommt dieser Puppenspieler wieder. Und jetzt überzieht der wieder, der soll 8 Minuten machen, jetzt sind jetzt schon 20 Minuten, die Leute schlafen schon und wieder Hage.
Das war so was aus dem geworden
und
ist.
Und kein Mensch hätte gedacht, dass der also so groß wird, ist unglaublich. Ne?
Mein Name ist Falkenhorst.
Falkenhorst, ja, der ist großartig, ich liebe den auch.
Ja.
Aber der hat da auch angefangen damals.
Aber alle. Was wirklich toll war, in den 90er Jahren waren diese Mitternachtsshows waren wirklich legendär und dieser Nachtsalon eben auch. Und da sind wirklich viele berühmte Leute auch hervorgegangen. Also ich habe dann Michael Mittermeier, den hatte ich vorher im BKA gesehen. Und das lief so.
Du Michi! Oh Gott, du kennst du das? Die kleine Katze, bist du Depp?
Du und jedenfalls, und es war dann so, die gingen dann bis um drei oder bis früh um vier und es hat sich dann so rumgesprochen bei allen Kollegen und ich habe das natürlich dann auch forciert und habe dann gesagt, wenn ihr noch Bock habt nach der Show, wenn ihr durch seid, irgendwo, wo ihr spielt, kommt noch hin und wenn ihr wollt, dann macht nochmal 5 oder 10 oder 15 Minuten.
Ja, toll. Und ich musste moderieren bis morgens um 4, weil der Nikolai, also kommt doch noch,
nein,
spielt doch noch, komm.
Pass auf,
du dann hab ich schon in Hamburg so, komm rein hier,
herrlich Spaß hier.
Ja, ist klar. Und da kam dann,
komm mal rein,
Komm mal rein hier, ich gebe sie umsonst, kannst du noch ein bisschen machen.
Wir haben da so eine Olle in Leder, die moderiert da noch.
Komm rein hier, Matthias, lass nichts anbrennen, du, da geht aber nur
die zwei extremsten zu spät kommen, sag ich mal, waren dann so früh um 2 oder 2:30 kam dann Paul Marocco und Olé er war abgefüllt mit allem, was es so gibt, was man sich so in die Birne reinknallen kann, und machte dann vor ungefähr 20 Zuschauern noch irgendwie eine Feuerjonglage.
Ja.
Und das war die eine Nummer, und was mich richtig um umgehauen hat.
Kam Tim Fischer und hat nochmal schön den Tresen abgeräumt.
Genau, das habe ich mit Merit Becker auch erlebt. Mhm. Und mit
jetzt aber Name-Dropping Deluxe hier.
Ja. Und mit Ina Müller auch, aber egal. Und, aber das Beste.
Das war die Schlimmste.
Das war die Schlimmste mit Edda Schnittgart damals noch, also Queen Bee. Aber das wirklich das. Wie sagen wir, das Exotischste war, dass früh um 3, da waren wie gesagt nur 20, 30 Leute da, da kam ein 30-köpfiger armenischer Männerchor.
Geil.
Und die stellten sich hin und sangen eine halbe Stunde armenische Männergesänge.
Geil.
Und das war einfach nur geil.
Das war auch bestimmt geil, oder?
Und das war mega. Und das
war alles geil, da, Thomas? Oder?
Das war, nee, das war wirklich irre. Ja, nee, das war richtig.
Aber du wolltest eigentlich hubst du an zu sagen, ich spiele ja jetzt wieder live vor Publikum und dann sind wir abgeschwiffen.
Genau, wir schwofften ab. Nein, was ich damit meine ist, ich habe jetzt doch so eine gewisse, ich habe jetzt, wie sagt man so schön, Blut geleckt. Ich habe jetzt doch wieder so eine Sehnsucht, wieder auf die Bühne zu gehen. Also mir macht es Spaß mit dem Podcast oder mir hat es Spaß gemacht. Mhm. Aber ich muss schon sagen, live gefällt mir doch immer
noch
am besten.
Aber das stand doch nie im Zweifel.
Ja, ich hatte so in der, während der Pandemie, als das so anfing, so 2020, dachte ich mir, willst du das weitermachen? Mir geht natürlich auch. Und wir haben ja auch jetzt im Backstage hinten auch so ein bisschen über Anekdoten geredet. Weißt du, dann habe ich, ich habe jetzt auch wieder mit Kollegen gesprochen, so über solche Leute wie in Erlangen, den wir ja auch kennen, den Chef von 50-50.
Oh,
ja. Yep. Also es gibt so, wie ist die Mehrzahl von Faktotum?
Faktote.
Also es gibt einfach extreme Typen, die ihr mit Sicherheit auch kennengelernt habt, wo ich sage, da möchte ich eigentlich nie nochmal spielen, den möchte ich nicht nochmal begegnen, aber eigentlich überwiegt schon die tollen Abende
die
und die tollen
Frage, Locations. Die Thomas stellen möchte, ist, wann geht Martina Brandl wieder auf Tournee?
Genau.
Ja, die Martina Brandl geht nächste Woche, oder? Übernächste Woche auf Tournee?
Übernächste Woche. Nach den
spielen wir, glaube ich, in Öhringen. Wir spielen aber vorwiegend in Süddeutschland. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, also ich spiele natürlich wahnsinnig gerne. Vor allen Dingen deswegen wieder, seit ich wieder mit meinem allerliebsten musikalischen Leiter und Ehemann unterwegs. Wir waren ja früher zusammen unterwegs und dann 15 Jahre lang nicht. Und jetzt wieder, das ist auch sehr schön. Aber ich sage ganz ehrlich, da sagen auch alle Kollegen, die Termine sind wenige und es kommen auch wenig Leute. Ich glaube, gestern ist hier auch eine Show ausgefallen. Es fallen ständig Shows aus, entweder weil Leute krank sind oder positiv oder die Leute sind auch positiv und können nicht kommen. Und dieses Spiel, also ich spiele heute, ich sag's mal ganz offen, ich spiele heute Shows, da hätte ich früher abgesagt. Da hätte ich gesagt, also für 35 Leute, da muss ich jetzt nicht irgendwie 500 Kilometer weit fahren. Und ich sage überhaupt gar nichts mehr ab. Ich bin übrigens 750 Kilometer gefahren, um heute hier im Schmidt zu sein. Kann ich dafür bitte mal machen? Vielen Dank. Ich habe das jetzt einfach kurz gebraucht. Nein, und ich mache das total gerne.
Und
aber
wer ist gefahren?
Wer ist gefahren?
Martin The Man.
Ich bin gefahren, ja.
Woher weißt du das eigentlich, dass er die ganze... Ich habe übrigens schon auch einen Führerschein. Also,
du hast uns gesagt, dass Martin
dass
die ganze
Martin
Zeit
gefahren ist. Nach der Probe noch und dann, ja.
Hast du gesagt?
Es liegt aber nur daran, dass ich eine ganz schlimme Schleimbeutelentzündung im Ellbogen habe und das wäre gegangen.
Die Schleimbeutelentzündung.
Das tut zwei ganz arg weh.
Aber das muss man natürlich schon sagen, ne? Diese, also klar, das Spielen macht nach wie vor Spaß, aber diese Reiserei ist natürlich so, dass das über die Corona-Zeit hat man halt sich so ein bisschen eingekuschelt zu Hause und dachte, ist
das
ja eigentlich auch ganz schön. Studio irgendwo in irgendeinem Zimmer und da macht man schön seine Sachen und so. Klar, das
hat alles seine Vor- und Nachteile.
Ja, aber davon auch abgesehen ist es einfach wahnsinnig, also jeder, der schon mal auf einer Bühne gestanden hat, weiß, dass es ist einfach wahnsinnig schwer vor einem Publikum zu spielen. Jetzt heute sitzt ihr ja hier vor uns im Pulk, aber bis vor kurzem war das ja noch nur, dass die Leute mit großen Abständen, also ein halb oder viertelsvoller Saal, wo die Leute auch noch weit auseinander sitzen und Masken tragen, da kommt keine Partylaune auf. Und dann, das ist dann wirklich, ich meine, wir machen Comedy, weißt du, das ist dann schon, es ist anstrengend, aber natürlich, ich spiele sehr, sehr, ich mache nichts lieber als spielen. Also die Bühne ist der einzige Ort, wo es mir richtig gut geht.
Und ich kann es bestätigen, ich habe dich in Berlin an der Uferfabrik gesehen, mit deinem bzw. eurem neuen Programm, brandneu. Ist geil.
Dankeschön.
Und es ist wirklich so, Man merkt richtig, wie du das brauchst, wie du das aufsaugst und deine Stärke ist wirklich das Improvisieren. Mit den Leuten arbeiten, das fand ich richtig super. Das hat mir unheimlichen Spaß gemacht. Also Leute, guckt es euch
an. Auch an einem Abend an, wo, das muss man vielleicht kurz sagen, wo die Heizung ausgefallen war. Und das war schweinekalt.
Es war übel eigentlich.
Das war, eigentlich echt übel.
Aber ihr seid da beide extrem locker, spielerisch.
Ja, was willst du machen? Ne?
Nein, ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen daran, weil wir machen es jetzt echt schon ein paar Jahrzehnte. Ja. Und wir,
klar, nee, es liegt daran, dass ich einfach toll bin, Hennis.
Das wäre jetzt das Zweite gewesen. Das wäre das Zweite gewesen.
Ja. Und du natürlich auch.
Ja.
Wir sind
Nein, du bist die Tollste.
Sei mal ehrlich, aber Thomas, wirklich jetzt.
Gut, aber ich meine, Hennis kann ja schlecht die Tollste sein. Also
genau. Das geht wirklich.
Hast du mein Programm noch nicht gesehen?
Okay.
Oh, du machst mich Spaß.
Nee, Knack.
Nee, Knack, Sie verstehen.
Nein, aber ich glaube, wenn man so viel auch erlebt hat, und wir haben ja auch viele Sachen auch zusammen erlebt, auch hier in Hamburg, kommen wir vielleicht, wenn wir zu Gast sind, bei eurem Podcast vielleicht nochmal drauf. Aber wenn wir einfach so viel erlebt haben und auch vor wenig Leuten gespielt haben, vor vielen Leuten gespielt haben, wir haben so viel Erfahrungswerte, die jetzt natürlich auch in diese Auftritte einfließen, wo wir sagen, okay, jetzt kommen nur 30 Leute. Die 30 Leute, die kommen, die haben sich aber so drauf gefreut, die haben irgendwie dreimal die Karten verschoben gehabt, die Auftritte verschoben gehabt, die sind jetzt heiß, also die Erfahrung habe ich gemacht. Gerade wenn nicht so viele Leute kommen, die da sind, die wollen es wirklich. Und da stehe ich dann halt nicht nur als Dienstleister, der sagt, okay, ihr habt euch jetzt den Abend freigenommen, ihr werdet jetzt bespielt, sondern ich meine, es ist eine andere Gemeinsamkeit geworden.
Auf jeden Fall.
Es hat eine andere Qualität.
Ja.
Und ich sage immer, alles, was zweistellig ist, fühlt sich an wie Westfalenhalle. Und ab 100 Leute ist Olympiastadion.
Ja, das ist das Geile, du wirst jetzt schon...
Ne? Ja. Wir sind kurz vor Olympiastadion hier. Das halbe Olympiastadion ist hier.
Die Stimmung ist auf jeden Fall Olympiastadion,
auf
oder?
Auf jeden Fall.
Halleluja.
Das ist das Schöne an Corona, muss ich sagen. Man wird jetzt schon gelobt vom Veranstalter, wenn über 50 Leute kommen.
Ja.
Ne? Dann bist du schon geil. Ne? So.
Du wirst schon gelobt, wenn du kommst.
Überhaupt. Oder wenn du überhaupt kommst. Also wir haben in dem Theater gespielt, da hat uns der Veranstalter gesagt, ihr seid die Ersten diese Woche, die überhaupt spielen. Weil es gibt tatsächlich natürlich auch Kollegen, die sagen ab, die sagen, ich habe eben keine Lust, irgendwie vor 30 Leuten zu spielen. Ja. Und was übrigens das Improvisieren angeht, es ist natürlich ist es auch Erfahrung, aber Hennis, es ist auch wirklich so, es gibt Kollegen, die sind hochprofessionell, ich nenne jetzt keine Namen, bewusst nicht, aber sind Leute, die du auch kennst. Nein, nicht du, Thomas. Du bist ein Guter.
Du bist ein guter Papi.
Ja, ich weiß. Aber es gibt wirklich Kollegen, die beherrschen perfekt ihr Handwerk, aber die können nicht improvisieren, gehen aus diesem Grund auch in keine Talkshows, weil sie sagen, ich kann das nicht. Ich kann meine Kunst machen. Die machen auch Kabarett, die sind auch lustig, aber die sagen, ich kann nicht. Mhm. Also die sich auch nicht in so eine Panel-Show wie Schlachthof oder sowas setzen würden. Das ist schon auch eine Qualität, die nicht jeder hat.
Ja, und man muss es auch wollen einfach. Man muss auch dieses auf unterwegs sein wollen. Wie gesagt, 2 Jahre Corona, es gibt ja diesen wunderbaren Begriff der Bequemlichkeitsverblödung, ne, dass man dann einfach auch zu Hause, ich gucke mir Netflix an und so weiter. Aber wenn ich auftrete, ich versuche immer was zu machen und das hat auch mit dem Impro zu tun, den Leuten in dem Moment zu zeigen, hier, das, was wir jetzt hier gerade machen, ist echt. Und es passiert nur einmal, genau wie dieses Gespräch, nur einmal, echt, nur jetzt hier. Und One Night Only, das passiert jetzt nur. Und sagt es, geht raus bitte und sagt es bitte weiter. Dass das ist, darum geht es bei Live-Kultur.
Im Grunde genommen dürften wir das gar nicht mitschneiden. Halt die Aufnahme an.
Genau, das ist einfach nur für euch jetzt.
Halt
die
Aufnahme. Weißt du, eigentlich ist es perlenvoll. Ja. Man darf es nur, wir machen überhaupt nur noch Live-Podcasts.
Oh, das ist, warum nicht?
Da müssen wir mal drüber, da müssen wir erst einen neuen Podcast gründen.
Weil
wir könnten noch schön zusammen mit dem Bulli auf Tour gehen. Ja. Schön im Bus.
So wie die Kelly Family, bloß mit Podcast.
Die Podcast Family.
Ich bin auch die Podcast Family.
Die Laber Family.
Ich bin mal schwer gespannt, wie das auch mit den großen Konzerten wird jetzt dieses Jahr. Jetzt irgendwie habe ich jetzt gesehen, die Stones spielen wieder und Chili Peppers oder wie es auch mit den Open Airs. Ich habe Thomas damals zum 50. Geburtstag, wir können das sagen, du bist leicht über 50, damals geschenkt, dass wir eigentlich nach Bad Segeberg wollten, weil du schon mal da warst, zu den Karl-May-Festspielen. Es hat aber nicht geklappt, wir sind dafür nach Elspe gefahren. Ja. Und haben da unter Geiern geguckt mit Martin Semmelrogge.
Das war unter Geiern?
Unter Geiern mit Martin
Semmelrogge. Und der Bösewicht war Martin Semmelrogge.
Und jetzt kommt nämlich Folgendes. Thomas hat nämlich eine... Ist es eine Nummer? Ich weiß nicht, ob ihr die Nummer kennt.
Es ist keine Nummer.
Was ist es denn?
Es ist Folgendes. Es gibt eine Schallplatte aus der Europa-Kollektion.
Wir sind hier in Hamburg. Europa. Heike Dine-Körting. Konrad Halver.
Heike Dine-Körting. Konrad Halver, genau. Und ich habe ein Cover gefunden von der ersten Lieber Angelo, vielleicht kannst du uns das mal zeigen, oder?
Genau. Für die Leute,
das Cover von der ersten Winnetou-Platte. Und ich habe mit meinem Schwager zusammengesessen und habe ihm dieses Cover gezeigt und habe gesagt, guck mal, irgendwas in diesem Bild stimmt hier nicht.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Für die Leute, die uns jetzt hören, weil es ist ein Podcast.
Natürlich.
Wir werden dieses Bild auf unseren Social-Media-Plattformen natürlich zeigen.
Natürlich.
Und schaut einfach mal drauf.
Genau. Was und dann habe ich mit meinem Schwager zusammengesessen und wir haben uns wirklich eingegackert, weil nämlich hier ein Typ in diesem Bild drin
ist. Das ist Bad Segeberg, ne?
Das ist Bad Segeberg. Der definitiv nicht reingehört. Und ich habe dann so angefangen zu improvisieren.
Ja, also nur das mal kurz beschreiben. Also vorne stehen also die indigenen Amerikaner.
Genau,
die,
in Chuchuna würde ich mal so sagen. Oder ja,
genau,
so.
Winnetou und daneben steht Old Shatterhand.
Ja.
Und da hinten ist, das ist ein Statist.
Ja.
Glaube ich. Also einer, der auch, oder ist es Sam Hawkins?
Ich würde sagen, es ist ein Statist.
Es ist ein Statist.
Es sieht so aus, als ob da gerade einer vorbeigegangen ist.
Und er steht genau in der Mitte des Bildes. Man kann ihn nicht übersehen.
Ja. Und normalerweise hätte man ja nun gesagt, das können wir nicht nehmen. Das Cover dieser Schallplatte.
Aber der sieht nicht aus wie ein Statist. Der sieht erstens aus wie Honecker und zweitens wie jemand, der da zufällig gerade spaziert.
Ganz genau. Und ist der Einzige, der in die Kamera guckt.
Genau. Und dann habe ich dem natürlich eine Stimme gegeben und dann habe ich gesagt,
und jetzt schaut euch bitte in den sozialen Netzwerken dieses Bild an. Winnetou 1, erste Folge Europa, produziert von Konrad Halver.
In der Mitte dieses Bildes.
Fokussiert jetzt den Blick auf diesen Mann mit dem Hut und hört die Stimme.
Guten Tag, ich komme hier ganz kurz nur vorbei. Was ist denn hier los? Sind die hier am Mordern oder irgendwie am Foltern? Sie sind doch Indianer, oder? Nee, machen Sie ruhig weiter. Nee, ich gucke nur zu. Lassen Sie sich nicht stören. Nee, was hier, Blutsbrüderschaft? Ach, ja, da bin ich auch dabei. Ja, das mache ich auch gerne. Bin ich auch. Nee, ist in Ordnung. Nee, ich bin gar nicht da. Gucken Sie einfach. Nee.
Was guckt denn hier so ernst? Ich finde es lustig.
Nee, ich finde es lustig. Ich gucke einfach nur zu. Nee, ich bin... Beachten Sie mich gar nicht, ich bin gleich wieder weg. Und dann habe ich mich da mit meinem Schwager Aki, haben wir uns da reingesteigert.
Ja.
Und kennt er das, wenn man so einen Lachkrampf hat? Wir haben dann wirklich ungelogen zwei
Stunden. Ohne Drogen
und ohne übermäßigen Alkoholgenuss. 2 Stunden lang, wir konnten nicht mehr aufhören zu lachen. Weil ich so, machen Sie ruhig weiter mit dem Foltern, ist in Ordnung. Ja, Mordern ist auch, warum? Okay. Für mich ist das was Neues. Ich habe das noch nie gesehen. Ach, ich bin neugierig, wo wissen Sie das?
Aus Kenntnis in Chuchi, ich kenne nur in Chichu. Was ist das hier? Winnetou 1.
Winnetou 1 bei Europa.
Ja. So, wir würden diesen Podcast, unseren letzten Podcast, jetzt wird sehr emotional.
Jetzt wird's emotional.
Es ist aber auch so emotional für uns jetzt natürlich, weil wir ja jetzt auch schon so viele Jahre dabei sind. Und wir haben Leute kommen und gehen sehen. Wir haben viele neue Kollegen dazu gewonnen. Wir haben aber auch den einen und die andere verloren natürlich halt, weil sie einfach gestorben sind. Nicht wahr? Also es gibt einige, zum Beispiel Thomas Kreimeier ist vor 3 Jahren gestorben und auch
ein großer Kollege.
Ganz großer Kollege, der Pinguin oder auch die wunderbare Christiane Weber. Mhm. Martina und Martin, ihr habt zusammen mit einem ganz Großen gearbeitet und zwar mit Ulrich Roski.
Ja.
Wie ist das denn passiert? Ulrich Roski, müssen wir jetzt vielleicht mal jemandem erklären, der es jetzt nicht weiß, der sich jetzt nicht in den 70er Jahren in dieser Singer-Barden, ja, war es ein Blödelbarde? Er war so dieses Schobert und Black, dieses, kann man schon sagen, ne?
Ich würde schon sagen, dass das viele in die Rubrik Blödelbarde, also das, was man heute
Musical-Comedy
nennt, das hieß früher Blödelbarde. Ja. Und der Ulrich ist 1944 geboren. Ganz kurz vor seinem 59. Geburtstag an Krebs gestorben, an einem Zungenkarzinom. Also liebe Kinder, raucht nicht, es ist nicht gut.
Nein.
Und ist in den 70er Jahren hat er so seine Hochzeit gehabt und ist dann, der war übrigens ein Klassenkamerad von Reinhard May. Der ging in Berlin aufs französische Gymnasium mit Reinhard May in eine Klasse. Und der ist dann auch auf Tournee gegangen mit Schubert und Black und Hannes Wader. Genau.
Der war in jeder
merkwürdige
Sendung.
Zusammenstellung.
Erstaunlich, wenn man sich so Sendungen anguckt, wo Ulrich Roski überall aufgetreten ist mit seinen Liedern, ob jetzt mit Gitarre oder Klavier, das war wirklich, der ist auch bei Dalli Dalli aufgetreten. Also du hast damals in den 70er Jahren, hast du das Fernsehen angemacht und du hast Ulrich Roski gesehen. Das war der Thorsten Sträter seiner Zeit.
Ja, der hat auch wirklich, also in der Hochzeit in den 70ern hat der tatsächlich auch, ich habe das jetzt mal übergangen, so lang auf meiner nonchalanten Art.
Ja, das ist auch so YouTuber.
Ich habe es jetzt für für die es nicht sehen, einfach mal so weggelächelt hat. der ist auch tatsächlich hier in Hamburg aufgetreten in der Musikhalle, oder wie heißt die?
Ist es die Leishalle?
Wie spricht man das aus? Leis. Da am Brahmsplatz.
In diesem wunderschönen, wie heißt denn die Leishalle, ne, oder? Ja,
Leishalle.
Wird bloß so komisch geschrieben.
Und deswegen in Berlin ist er in der Philharmonie aufgetreten. Also der hat schon durchaus mehrere tausende Hallen gefüllt eine Zeit lang. Und ich habe Ulrich Roski als Kind kennengelernt, tatsächlich aus dem Radio mit diesem legendären Handwerkersong Do It Yourself. Mm. Selbst ist der Mann, den merkwürdigerweise, an den sich fast niemand erinnert, aber das war damals echt ein Hit. Also ich habe mir heute ehrlich gesagt den Text nochmal angeguckt, weil ich habe den Song auch selber mal gesungen. Zieht euch mal diesen Song an. Also Do It Yourself, selbst ist der Mann von Ulrich Roski, ist großartig. Und ich habe in der Kalkscheune, oder muss ich noch was, soll ich noch was zu Ulrich sagen?
Ich würde vielleicht, also in eurem aktuellen Programm Brandelneu bringt ihr oder singt ihr einen Song von Ulrich Roski.
Genau,
und ich habe mir das gewünscht, weil ich diesen Song so sehr mag und weil ich ihn auch so witzig und originell finde. Und den machen wir jetzt, oder?
Genau, soll ich noch erzählen, wie ich dazu, weil der Hennes fragte, wie ich dazu gekommen bin.
Ja, oder genau.
Soll ich das aber jetzt nicht
mehr?
Ist die Sendezeit schon?
Nein, wir haben ja Zeit, wir überziehen gleich die nachfolgenden Podcasts.
Oder muss jemand sich um 20 Minuten? Wir den kennengelernt haben.
Wir waren in der Kalkscheune in Berlin, in Tanjas Nachtcafé bei der lieben Kollegin Tanja Ries. Und da sprach mich ein Mädchen an und das war die Sandra Roski, die Tochter von Ulle. Und ich habe das eher lange Zeit gar nicht gewusst und hatte mit der Kontakt. Und bis die irgendwann sagte, mein Vater, jetzt hätte ich beinahe was verraten. Also ich habe sie näher kennengelernt, sagen wir mal so. Und dann sagte sie irgendwann, ich sprach über ihren Vater und der würde euch mal gern kennenlernen oder so. Und sagt, wer ist denn dein Vater? Und dann sagt sie, Ulrich Roski. Und da bin ich fast hinten übergefallen. Mhm. Und wir haben uns also kennengelernt in der Zeit, als er schon mehrere OPs hinter sich hatte und eben nicht mehr singen konnte. Und nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen Künstlern aus der Berliner Kleinkunstszene auf Tour gegangen ist. Das war mal Efi Niesner,
Efi und das
Tier. Mal waren es wir und dann war es auch mal ein anderes Duo. Hat er halt immer mal einen anderen Kollegen mitgenommen auf Tour. Er hat dann seine Texte vorgelesen und wir haben dann eben ein paar von seinen Liedern gespielt, weil er eben selber nicht mehr singen konnte. Und dann hat die Sandra im Laufe der Jahre 5 Ulrich Roski Gedenk Feiern veranstaltet, die ich fast alle moderiert habe. Und die letzte war im Tipi am Kanzleramt in Berlin, eine sehr große Sache, wo auch der Black von Schobert und Black da war und der Wolf von Inga und Wolf und der Name-Dropping, wie heißt der hier mit den Hawaii-Hemden?
Jürgen
der Jürgen von der Lippe. Ist auch gekommen. Reinhard May ist leider nicht gekommen, der feine Herr, der war sich wohl zu fein.
Aber Reinhard May ist, glaube ich, ein sehr, sehr netter und sehr unprätentiöser Mensch. Wir haben ihn ja nicht kennengelernt, wir haben ihn nur bei Heinz-Rudolf Kunze hin und her springen sehen, der ist
Name-Dropping,
fast, ja. Ja, aber der war irgendwie, der ist doch fast 80, oder?
Der Mann ist,
nee, so alt ist
er. Der geht auf die 80 zu.
Er wird bald 80.
Ja.
Und der ist fit wie
ein. Also wir waren eben, im Huxleys? In 2019, wir sind zusammen zu Heinz-Rudolf Kunze gegangen, weil,
Na gut, der Ulrich ist 2004 gestorben.
Ja, genau. Ja. Und auf jeden Fall saß da Reinhard May und Heinz-Rudolf war ganz aufgeregt, weil er sagte, oh, der Reinhard May ist da und so weiter. Und ich wusste, mein Schwiegervater war mittlerweile auch verstorben, ein großer Fan von Reinhard May. Und da bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, Herr May, darf ich ein Autogramm haben? Der war sehr nett, aber er hat halt diese Aura. Es sind halt diese Leute, die wir aus den 70er Jahren wirklich aus dem Fernsehen kennen, die wirklich in jeder Fernsehsendung waren und die man auch gut fand, also die ja komische Sachen gemacht haben, so wie Schubert und Black und so und halt auch Insterburg und Co. und Jürgen von der Lippe war tatsächlich viel später, aber die hat man wirklich mit seinen Eltern zusammen geguckt. Und das war eben halt nicht so Rock'n'Roll. Das war halt nicht Otto oder so, wo die Eltern da so ein bisschen so die Nase gerümpft haben. Aber bei diesen Liedermachern und halt auch bei Roski war es so, das war so ein Familienhumorist. Halt auch dieses, so ein bisschen so Kreisler-mäßig, dieses Satirische halt auch dabei. Und von ihm habt ihr jetzt ein Lied im Programm.
Ja. Und wir haben auch Ulrichs Gitarre dabei übrigens. Die brauchen wir jetzt nicht. Die führen wir dann in unserem eigenen Podcast. Führen wir dann die Gitarre.
Das ist ein Cross.
So.
Brauchst du Unterstützung?
Nee, brauche ich nicht. Ihr könnt ein bisschen überbrücken.
Das kann Martina alleine.
Also wie gesagt, das Ausschnitt aus eurem neuen Programm, Brandelneu.
Genau, und da habe ich einen einzigen Song im Programm, der nicht von mir ist, sondern von, Achtung, gleich wird's laut, ich versuche es leise zu machen.
Ah, nee, wunderbar. Alles gut.
Genau.
Martina Brandl spielt bei diesem Lied übrigens eine Ukulele, eine Konzert.
Hochgeschwindigkeits-Ukulele.
Es ist eine Konzert-Ukulele von der Firma Ortega. Ich bin sehr total. Vielen Dank. Wieso auch eine Fan von Ortega? Oder bist du Spanierin? Bist du Spanierin? Ich komme so aus Spanien.
Sie freut sich wie die Bolle.
Wir freuen uns alle.
So, genau. Ich bin besonders stolz darauf, dabei unterstützt zu werden von meinem neuen Männerchor, Hennes Bender und Thomas Nicolai, die sich nicht zu schade waren, diesen doch sehr komplizierten Text quasi über Nacht auswendig zu lernen.
Du bist ganz wunderbar.
Und das Lied heißt...
Mir lag was anderes auf der Zunge, aber wir lieben dich.
Heißt, ach Alfred, lass ihn doch.
Es ist ja kein Videocast, nicht wahr?
Nein.
Aus gutem Grund.
Seid ihr soweit, Jungs?
Aber dermaßen.
Ready when you are.
Oh yeah.
Du hast auf mein Kotelett genießt, Karl-Heinz. Ich halte das für das Benehmen eines Schweins. Wenn du schon niesen musst, du blöder Schnösel, nies in die Suppe oder auf die Semmelbrösel. Aber du hast aufs Kotelett genießt, Karl-Heinz. Es findest du schick, es ist ja schließlich auch nicht deins. Nies in den Ofen oder niese unters Bett. Doch niese bitte nicht nochmal auf mein Kotelett. Ach, Alfred, lass ihn doch, es ist doch nicht so schlimm. Ach, Alfred, lass ihn doch, bezähme deinen Grimm. Wer auf den Schinken spuckt, wenn ihn der Zinken juckt, der ist viel fieser als so ein dezenter Nieser. Ach, Alfred, lass ihn doch.
Du hast heute mein Fagott verheizt, Marie. Das halte ich für eine krasse Infamie. Wenn wir sonst im Hause nichts zu heizen hätten. Wir haben den Kontrabass und noch zwei Klarinetten. Aber du hast mein Fagott verheizt, Marie. Das war gemein und das verzeih ich dir nie. Hau doch die Harfen und den Dudelsack zu Schrott. Doch heize bitte nicht nochmal mit dem Fagott.
Du hast mit meinem Pferd geduscht, André. Weiß genau, dass ich das gar nicht gerne seh. Halt meinetwegen mit dem Wellensittich-Händchen. Dusch mit dem Goldfisch oder mit dem Quietsche-Händchen. Aber du hast mit dem Pferd geduscht, André. Drum sage ich dir nur eines, bitte geh! Schau meinetwegen dem geschenkten Barsch ins Maul. Doch dusche bitte nicht nochmal mit meinem Gaul.
Ach, Alfred, lass ihn doch, was ist denn schon dabei? Ach, Alfred, lass ihn doch, wem nutzt denn dein Geschrei? Wenn man kein Brausebad bei sich zu Hause hat, ja, dann duscht man mit der Mähre.
Aber das in aller Ehre.
Ach, Alfred, lass ihn doch.
Martina Brandl, aus ihrem Programm, brandneu.
Live auf der Ukulele.
Im Schmidtchen in Hamburg. Und das war die letzte Folge von Blühende Landschaften.
Blühende Landschaften senden Ben.
Und wir bedanken uns bei Martin Rosengarten
und Martina Brandl.
Macht's gut, bleibt sauber.
Bleibt gesund, verliert nicht euer Lachen. Dankeschön.
Bis die Tage. Dankeschön. Danke an alle, die uns gehört haben, uns unterstützt haben. Man sieht und man hört sich.